Ein Ort zum Leben und sich sicher und geborgen fühlen. Das ist in jeder Lebenslage wichtig. Und es gibt Phasen, da gehört zu dieser Sicherheit und Geborgenheit, dass wirklich gute Pflege und Betreuung nicht weit ist. Der Rüsspark kann das bieten. Und das erst noch in einer wunderschönen Umgebung, idyllisch an der Rüss gelegen und eingebettet, in naturnähen Park zu Niederwil im Kanton Aargau. Der Rüsspark hat ein umfassendes Angebot in der Langzeitpflege, nämlich höchstehende Pflege, Betreuung und medizinische Versorgung. Das Pflegeheim ist spezialisiert auf Demenz, Gerontopsychiatrie, Geriatrie und Palliative Care und hat zudem ein Hospiz. Menschen im Alter werden da fachlich kompetent, menschlich und mit ganz viel Herzlichkeit begleitet. Nicht umsonst ist der Rüsspark zertifiziert als Leading Nursing Home und natürlich auch von Qualité Palliative. Was ich wirklich schön finde, ist, dass der Rüsspark dazu auch noch Begegnungen im Pflegeheim ganz fest fördert. Nämlich finden regelmässig kulturelle Anlässe statt, wie Fachvorträge, Lesungen, Theateraufführungen, Ausstellungen oder Konzerte. Und das Kulturprogramm, das steht immer unter einem Motto, das alle zwei Jahre wechselt. Aktuell heisst das Motto «Heimwärts» und lässt dazu ein, über das Sterben, den Tod und die Endlichkeit zu reden. Weil wer über das Lebensende redet, gibt am Leben mehr Raum. Alles Wichtige findest du unter www.reusspark.ch. Und das war es mit der Werbung. Jetzt kommt deine Folge vom letzten Stündchen.
Es ist halt so, dass das eine Ausnahmesituation ist, wenn so ein Telefon kommt und Stress ausgelöst wird. Und das hilft in der Regel nicht, wenn man durch die Blume rennt. Weil der Körper ist in einem Stressmodus, im Tunnelblick drin, und dann braucht es einfach klare Wörter. Weil wenn ich das verschleiere und sage, ja, es kann sein, dass es ein bisschen schlechter geht und ich weiß nicht genau, dann wissen die Leute gar nicht, was müssen wir jetzt machen. Und darum ist es von Vorteil, wenn man klare Worte nimmt, benennt, ich einem Mann geht es schlechter, man hat das Gefühl, er könnte versterben.
Das ist Karin Rippstein. Sie ist Fachexpertin Palliative Care im Rüsspark, Zentrum für Pflege und Betreuung. Und sie hat zusammen mit den Angehörigen Helen Schneider und mir im Rüsspark live über Abschied geredet. Und das ist das letzte Stündchen. Willkommen. In dieser Folge hörst du die Aufnahme von dem Gespräch, das ich live führen durfte. Wir haben die verschiedenen Perspektiven der Fachfrau und der Betroffenen besprochen, auf die vielen Abschiede von der Diagnose bis zum Tod und über die letzte Lebensphase in Pflegeheim und Hospiz. Los gerade selber.
Guten Abend miteinander, auch von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Willkommen zum letzten Stündli live hier im Rüsspark. Das letzte Stündli, Sie haben es vielleicht schon ein bisschen mitbekommen, ist ein Schweizer Podcast. Und in dem reden wir einmal im Monat über das Sterben reden, weil es zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Ich bin Elena Ibello und ich freue mich sehr, heute Abend das Gespräch zu führen hier. Und Sie haben es jetzt auch schon gehört, heute Abend darf ich reden mit der Karin Rippstein und der Helen Schneider. Guten Abend an euch zwei auch. Ja. Karin Rippstein ist eben, wie gesagt, Fachexpertin Palliative Care und Prozessverantwortliche hier im Rüsspark. Sie ist ausgebildete Pflegefachfrau mit einem Master in Palliative Care und diplomierte Wundexpertin. Und bis vor kurzem hat sie hier das Hospiz geleitet im Haus. Heute ist sie Physician Associate im ärztlichen Dienst, der sich um die medizinische Betreuung der Bewohnenden im Rüsspark kümmert. Soweit richtig?
Ja.
Gut. Und Helen Schneider, herzlich willkommen. Die Helen Schneider ist seit kurzem verwitwet und hat im privaten Umfeld schon mehrere Menschen im Sterben begleitet. Und bis zu ihrer Pensionierung war sie als Pflegefachfrau tätig und heute engagiert sie sich hier im Rüsspark auch als Freiwillige. Sie ist 67 und sie hat gezwungenermassen sich sehr intensiv mit dem Thema Abschied auseinandergesetzt und von dem werden wir heute Abend auch etwas hören. Danke, dass ihr da seid. Karin, du hast bis vor kurzem eben da das Hospiz im Brünspark geleitet und davor hast du auf der Palliative Care Station vom Spital Zofingen gearbeitet. Heute bist du Fachexpertin Palliative Care. Ich möchte gerade am Anfang ein paar Fragen klären mit dir als Fachperson. Wir haben immer wieder auch den Begriff von der spezialisierten Palliative Care, den wir hier hören, der gerade im Zusammenhang mit dem Hospiz, das es da gibt, wichtig ist. Was heisst denn eigentlich spezialisierte Palliative Care?
Also in der Schweiz unterscheiden wir ja unter der Grundversorgung und eben der spezialisierten Palliative Care. Bei der spezialisierten ist es so, dass man da wirklich sehr hochkomplexe Situationen von Menschen mit fortschreitenden Erkrankungen begleiten. In der Grundversorgung ist das auch so, dass man die Leute begleitet, aber der Unterschied ist effektiv, es ist viel komplexer, es kann schneller kippen und es braucht mehr Begleitung, sei das medizinisch, therapeutisch oder auch seelsorgerisch. Es braucht einfach mehr ausgebildetes Personal.
Und darum eben auch spezialisierte Palliative Care. Mhm. Genau. Also das heisst, dass nicht unbedingt alle Menschen am Lebensende spezialisierte Palliative Care brauchen, aber allgemeine Palliative Care.
Das würde ich mir wünschen, wenn das so würde stattfinden. Eben Palliative Care setzt sich zum Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. Und dementsprechend würde ich sagen, dass jeder Mensch davon profitieren kann. Und gerade in der allgemeinen Grundversorgung, das fängt beim Hausarzt an, das kann ein normales Pflegeheim unterstützen. Die normalen Spitäler, also ohne spezialisierte Palliative Care, können hier einen guten Beitrag leisten. Und für wirklich dann die komplexen Situationen, wie braucht es dann wie eine Palli-Spitex oder Hospiz oder eine spezialisierte Palliativstation.
Mhm. Also du hast es mit besonders komplexen Fällen zu tun. Und weil es heute Abend da um Abschied geht, möchte ich auch noch sagen, wir reden über die Lebensendphase. Heute. Man muss aber wirklich betonen, dass Palliative Care nicht gleich End-of-Life-Care ist. Das ist wie noch ein wichtiger Aspekt, zum sagen. Oder Palliative Care ist ein umfassendes Konzept, wie jetzt Karin gerade erklärt hat, zum Menschen begleiten mit unheilbarer Krankheit. Das geht sehr oft lang gar nicht ums Sterben. Heute reden wir aber vor allem über das. Das heisst nicht, dass Palliative Care immer gerade mit Sterben muss zu tun haben.
Genau.
Ja, was für Situationen, vielleicht müssen wir jetzt ein bisschen konkret werden, was für Situationen sind denn das? Hast du ein Beispiel von einer Situation, wo wie klar war, der Mensch braucht jetzt spezialisierte Palliative Care am Lebensende?
Ja, da gibt es ganz viele Situationen. Etwas, wo man in der Gesellschaft so ein bisschen am meisten kennt, ist halt, sind Menschen, die eine Krebserkrankung haben. Das ist so ein bisschen, sage jetzt mal, typisch, aber es gibt noch viel mehr dazu. Es gibt Menschen, die mit dem Herz Probleme haben, Herzinsuffizienz oder wo die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, Nieren krank sind, wo halt die Situation plötzlich aus dem Ruder geht, wo die normale Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann, wo aber auch medizinisch mehr brauchen, sei das mit Medikamenten oder auch anderen Massnahmen. Darum braucht es dann dort die komplexe Behandlung. Es ist immer so schwierig herauszufinden im ersten Moment, ja, was braucht es genau, weil jede Situation individuell ist. Aber wir sind froh, dass wir auch hier ein bisschen so wie Instrumente haben, um die Situation mal von außen ein bisschen einzustufen. Aber auch wenn, sag jetzt mal, auf den ersten Blick harmlose Situation kann schnell kippen. Und dann ist halt wirklich wichtig anzuschauen, kann das aktuelle Betreuungsnetz, das vorliegt, das bewältigen oder nicht.
Also das heisst, es gibt gar nicht so eine klare Linie, gar nicht so eine klare Trennung, oder? Es kann sich jederzeit ändern eigentlich.
Ja, da ist eben gerade das Ziel von der Palliative Care, dass man auch vorausschauend schaut, dass man eben nicht immer einen Schritt hinten hinkt, sondern dass eben vorausschauend schon anschaut, in welche Richtung könnte es gehen. Mhm.
Wie machst du das konkret mit Patienten und Patientinnen?
Also, wir suchen sehr offenes Gespräch. Je nach Krankheitsbild hat man so eine Idee, was passieren könnte. Aber es ist immer zu betonen, dass es nicht muss zwingend eintreffen muss. Aber man hat es halt so ein bisschen im Hinterkopf als Fachperson. Und dass man halt vor allem auch klärt, was ist der Wille der betroffenen Person und wie gehen die Angehörigen damit um. Weil bei der Palliative Care ist wirklich zentral, dass man nicht nur der Mensch hat, der betroffen ist, sondern halt auch wirklich die darum liegenden Angehörigen oder ja, Nahestehenden mit einbezogen werden. Und offene Kommunikation ist eigentlich so ein bisschen das Mittel der Wahl, ist aber natürlich aufgrund des schwerwiegenden Themas auch nicht immer einfach. Anzuschauen, was ist noch gewünscht, was will man noch.
Heisst eben auch anschauen und sehen, dass die Zeit begrenzt ist, die noch da ist und unter Umständen eben auch die Lebensqualität eingeschränkt. Oder? Ich glaube, von dem werden wir heute Abend noch mehr hören. Ich würde gerne dich, Helen, noch fragen. Du sitzt jetzt hier im Reusspark. Du hast mir vorher auch gesagt, du hast viel in deinem Leben schon zu tun gehabt mit dem Reusspark. Und das vergangene Jahr, das war ein besonders schwieriges gewesen. Dein Mann, Hans-Rudi, ist im August hier im Reusspark gestorben. Von dem hören wir heute Abend sicher auch noch etwas. Und kurz bevor das Telefon vom Reusspark kam, dass jetzt dein Mann im Sterben liegt, ist noch deine Schwiegermutter gestorben. Und auch sie hast du begleitet in den letzten Tagen. Wie geht es dir, wenn du jetzt heute da sitzt?
Ja, also zuerst mal bin ich ein bisschen aufgeregt. Das ist auch ein bisschen eine neue Erfahrung da. Aber eigentlich gut, ja. Aber es ist natürlich viele Erinnerungen mit dem Reusspark, weil der Mann ist fast 3 Jahre da war. Ja, und jetzt holt es einem halt an mich wieder ein. Aber zugleich bin ich dadurch, dass ich jetzt hier noch freiwillige Arbeit auf dieser Abteilung machen kann, wo mein Mann war, fühle mich gleich noch wieder ein bisschen daheim, oder? Weil fast 3 Jahre ist da fast ein zweites Zuhause. Wir wissen sicher alle, die selber Angehörige sind. Das ist, ist dann wie das zweite Zuhause und das ist dann plötzlich auch nicht mehr, oder? Ja.
Wann ist dein Mann genau da hergekommen? Und
in welcher Abteilung? Im 23.
Ja. Genau. Das war ja auch nicht quasi der Anfang der Reise, gewesen, oder? Sondern du hast ja vorher ihn schon ganz viele Jahre gepflegt. Wo hat denn das alles seinen Anfang genommen? Wann ist dein Mann erkrankt?
Jawohl. Im 19. hatte er ein akutes Ereignis, als ich leider nicht rum war. Und am Abend, als ich heimkam, mit meiner Schwägerin zusammen, liegt er also krampfend in die Ecke der Stube. Also das Gefühl hatte, der letzte Atemzug. Und dann ist eine akute Sache daraus gegeben mit Ambulanz, Helikopter, Eiszeug. Dann haben sie ihn ins künstliche Koma da. Und von dann an hat es eigentlich den Verlauf dann genommen mit allerlei Stationen von Psychiatrie, Depressionen und immer wieder heim und immer wieder so und das runter. Und etwa im 21. hat er noch Schlägli gemacht. Und dann nachher ist noch die Diagnose gekommen, Alzheimer.
Also sehr ein plötzlicher,
an und für sich, ja.
Eigentlich ein plötzlicher Moment und nachher ist nie mehr so geworden wie vorher, sondern eigentlich immer schlechter.
Ja, und wenn ich vielleicht noch darf sagen, dass genau in 7 Jahren auch eine Woche vor der Mami gestorben ist, also ich bin dort auch nicht zum Trauern gekommen, das ist nachher der Macho immer etwas.
Und das hängt einfach
schon
an.
Noch, ja.
Und weil es ihm ja immer schlechter gegangen ist und nochmal eine Diagnose dazugekommen ist, bist du ja wie auch fast nicht darum herumgekommen, Unterstützung im Alltag auf irgendeine Art und Weise zu gewährleisten. Wie hast du denn das gemacht?
Ganz viel mit der Familie. Ich schaue jetzt gerade in die Richtung. Sonst wäre das gar nicht gegangen.
Und du bist ja noch berufstätig gewesen,
genau,
oder so am Anfang?
Genau, bis eigentlich noch bis im 22. Ja. Aber dann ist es wirklich nicht mehr vereinbar gewesen mit dem Arbeiten und ihn allein lassen. Ja, dann musste ich das dann. Müssen. Und dann durfte ich dank meinem guten Arbeitgeber 2 Monate unbürokratisch pensioniert werden. Ja. Das war ein riesiges Geschenk, selbst einmal. Ja. Und dann bin ich dann für ihn immer da gewesen. Aber dann brauchst du eben auch Familie, weil das ist eine 24-Stunden-Sache, oder? Ja. Und ich bin auch noch nicht 90, also ja, das Leben geht der einem ein bisschen vorbei. Ja. Ich habe mir gedacht, ach, wenn ich nur einen Tag könnte auf alte Ski schauen könnte, dann wäre schon Ferien. Also, weisst du, einfach nicht mehr ruhig kannst du posten, weil du nicht weisst, er war noch Raucher gewesen, auch noch. Und, ja. Und irgendwann hat man den müssen sehen, aber so geht es nicht mehr.
Und wie hast du können in dem, also bevor ihr dann eben entschieden habt, jetzt geht es zu Hause nicht mehr, das ist ja dann nochmal ein einschneidender Moment, weil bis dorthin ist ja gleich relativ viel Zeit vergangen. Wie hast du dort trotz dieser fehlenden Pause auch mal können auftanken?
Ja, also das Tages-Nacht-Zentrum hat mir geholfen, dass ich auch mal Ferien machen durfte. Da haben sich immer vergeben, was mir mal gar nicht gefallen hat. Und das ist ganz schwer, oder? Du jemanden weggehst, dann fühlst du dich ganz schlecht. Oder du gehst in die Ferien und lässt dich mal einfach dort hin, wo er gar nicht gerne will. Er hat gesagt, ich muss immer meine Küche, deine Küche schauen. Und so, oder? Weil im Tages-Nacht-Zentrum hast du nicht immer fixes Zimmer. Das ist ja der Unterschied auf einen Abteil. Und dann wird zusammen die Leute dann im Stübli vorgehen und dann haben wir mich da müssen schauen.
Oh,
nein, das kommt jetzt noch gleich zu Zeit.
Ja, aber das sind natürlich genau die Sachen, oder, die einem dann auch bleiben. Ja.
Und ja, da fühlt man sich eigentlich gar nicht gut, ja.
Und gleich also, muss man ja mal eine Pause haben.
Ja.
Das ist wahrscheinlich, ja.
Weil sonst hast du wie Kraft nicht mehr, oder? Und es ist ja so, da wissen sicher alle, die selber Angehörige pflegen oder so, du bist ja immer der Prellbach, je näher als du bist, oder? Dann hat er am Eis fest, wenn wir alles gemacht haben. Aber was ich für ein Comedy hatte, bis ich dort duschen gehe, oder? Das Dilemma immer, oder?
Also die Unsichtbarkeit von dieser Arbeit, von der pflegenden Angehörigen, wo man schon noch über die gehört. Wie bist du mit dem umgegangen, jetzt, auch wenn es jemand nicht so sagt, oder? Sondern eben, es geht ihm ja doch noch recht gut und du bist eigentlich, kannst ja wie nicht Einblick geben, wie es dann wirklich ist,
ja,
wenn gerade nicht der Besuch da ist.
Ja.
Wie bist du mit dem umgegangen?
Ja, das ist recht schwierig, weil eigentlich hast du das Gefühl, leck mir, ich muss nur noch, ich bin, also ich sage nicht, ich bin niemand, aber mein Alltag geht nur um ihn und man kann nicht mehr diskutieren, man kann nicht einmal streiten, es nützt alles nichts, weil wir wissen ja, mit den Menschen, Leuten musst du nicht wollen gehen. Und das ist schwer und da muss ich wirklich, ich kann sagen, er hat so eine Playlist gehabt, hat am Anfang noch das Zeug können bedienen, nachher, wenn du am Tag zehnmal Helene Fischer musst hören und er jedes Mal meint, ich sehe es das erste Mal. Oder der HB-Soldat, das hängt einfach schon an, gell? Und nichts mehr im Alltag kann er. Oder auch das Essen war so eine Sache, da habe ich gekocht. Ja, bis ich es aufgetischt habe im wie ich gehöckelt bin, war schon alles weggegessen und schon wieder weg. Einfach kein Alltag mehr in dem Sinn. Alles hat sich immer um ihn gedreht. Nicht bewusst.
Natürlich, ja. Genau. Natürlich nicht bewusst.
Das ist recht schwer zum Aushalten. Ja. Und als ich dann pensioniert wurde, haben mir alle gesagt, ich bin nicht pensioniert. Und ich müsste sagen, ich bin nicht pensioniert, ich mache einfach weiter, aber daheim.
Genau, das ist ja auch so ein Aspekt. Du bist als Pflegefachfrau tätig gewesen, solange du berufstätig bist. Und bist quasi im fließenden Übergang in die private Pflege übergegangen. Und was ja auch interessant ist, ist eben das mit dieser Geduld. Oder? Du bist geschätzt worden als Pflegefachfrau für deine geduldige Art und hast dann realisiert, mit den Patienten und Patientinnen geht das, aber mit meinem Mann bin ich manchmal einfach nicht so geduldig, wie ich selber gerne wäre.
Das ist ja so, ja. Da merkst du, da kommst du also viel inner an die Grenze, ja. Weil es halt der 24-Stunden-Betrieb ist. Klar hat er an mich geschlafen, aber bist ja auch nie sicher gewesen. Die Nacht, wenn er, ja, und das ist halt noch die Inkontinenz, die wirklich ein schwerer Punkt ist.
Genau, und dann ist es so einfach gesagt, oder? Ich bin jetzt geduldig, weil ich weiss ja, das ist seine Krankheit, das ist nicht er. Aber du bist ständig auf der Beine, du hast wahrscheinlich keine ganze Nacht und es ist dein Mann. Es ist nicht ein Patient oder genau. Keine persönliche Beziehung hast oder vorher zumindest keine gehabt hast.
Das ist wirklich, wirklich. Und vor allem jetzt mit Abstand, jetzt mir manchmal inner bewusst, Jesus, wie hast du das gemacht? Weil wenn du drin steckst, dann macht man einfach.
Aber hast du dort auch irgendwann einen Punkt erreicht, wo du wie hast können, ein bisschen nachsichtiger auch sein mit dir selber? Dass du wie hast können sagen, ja, natürlich wäre ich gern jetzt geduldiger, aber es ist auch einfach nicht realistisch. Es ist wie nicht machbar. Mhm. Hast du das können?
Ja, zwangsläufig, glaube ich, musst du, ja, irgendwie. Ich weiss eigentlich gar nicht mehr so recht. Mhm. Aber ja, also viele Leute um mich herum haben gesagt, Jesus, wie du da gut machst. Mhm. Aber selber habe ich innerlich gemerkt, ich mache das nicht so gut. Mhm. Ich müsste jetzt da verständiger sein. Oder, ja, aber wie du einfach denkst, Gottfried, ist es da noch mein Leben? Und ja, hat man ein bisschen, gleich ein bisschen Mitleid mit sich. Ja, und eine Angehörige, die da auch schon lange ihre Mann betreut, hat zu mir mal gesagt, mal, kannst du Mitleid haben mit dir? Kannst du auch mal suchen? Es ist nämlich nicht gerecht. Also ja.
Sehr gut. Ja, das finde ich sehr gut.
Ja.
Karin, du hast ja auch viel, haben wir jetzt gehört, mit betreuenden Angehörigen zu tun. Kommt dir das bekannt vor?
Ja, also es ist nicht die Ausnahme, sondern würde sagen die Regel. Es ist wahnsinnig, was Angehörige, pflegende Angehörige daheim leisten. Eben, wie du schon gesagt hast, man ist 24/7 dran. Man hat nie Pause. Auch wenn man schläft, mit einem Ohr lässt man immer. Man hat schon das nächste Szenario wieder im Kopf. Es braucht extrem viel Energie. Es ist dann auch die gut gemeinten Rotschläge helfen meistens nicht so viel. Oder sie auch wie auch nicht gefragt. Und ganz herausfordernd ist dann manchmal wirklich auch so die Entscheidung, es geht jetzt wie nicht mehr daheim, obwohl wir wetten, obwohl wir das vielleicht auch versprochen haben. Und gleich nach zur Erkenntnis müssen kommen, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass es eine Institution braucht.
Mhm.
Und für uns ist es eine wahnsinnige Ressource, was die Angehörigen alles wissen über den Menschen, der zu uns kommt. Die können den in- und auswendig. Und gleich, eben, es braucht dann so ein bisschen eine Gratwanderung, um einerseits loszulassen und gleichzeitig auch nicht einfach wegnehmen.
Mhm.
Sondern sie wirklich können einbinden, Verständnis auch zeigen und halt auch die Ressourcen können nutzen und gleichzeitig aber auch das Gefühl geben, dass sie langsam dürfen durchschnaufen und auch mal zu sich schauen. Aber das sie sich gar nicht gewöhnt.
Das müssen sie zuerst wieder lernen.
Das müssen wir lernen, ja. Weil man hat das in den letzten Monaten, Jahren gar nicht mehr können machen, auch wenn man es hätte wollen. Und das muss man dann auch wieder so ein bisschen loslassen. Einerseits sind die Leute entlastet, dass ihre Liebsten bei uns sind und umsorgt sind. Und gleichzeitig das schlechte Gewissen ist halt gleich im Vordergrund, weil man sich das vielleicht mal versprochen hat, dass das dann mal anders wird sein.
Mhm. Hast du das auch so erlebt?
Ja, total, wie du sagst. Genau, immer das Dilemma. Und dann denkst du manchmal auch, eben gerade ich habe ja den Beruf, jetzt würde ich doch das können, aber eben, es ist eben nicht mehr das Berufsleben. Ja. Gell?
Ja. Und du bist halt Angehörige und nicht Pflegende. Wir haben es vorher schon besprochen. Man weiss ganz viel aus Fachpersonen und manchmal, wenn es dann die eigene Familie betrifft, weiss man wie nichts mehr.
Mhm.
Das ist schon ein Phänomen.
Ja, zum Beispiel auch Sachen Pflege. Ich habe für mich immer das Ding gehabt, er muss gepflegt aussehen. Ich schaue ihm doch. Aber der Stress, den wir da immer hatten, als er nachher in den Rüsspark kam, haben sie gesagt, jetzt lassen wir ihn mal. Einfach lass sie. Und da habe ich wie lernen umgehen, wenn er jetzt auch nicht schön aussieht, also nicht rasiert ist oder ein bisschen unpflegt, einfach einmal ankommen und ich halte wahrscheinlich halt aus meinem, ich wollte ihm doch recht schauen, ein Zeug immer gehabt mit dieser Duscherei und Zeug, also im Nachhinein. Ich wollte ihn doch anständig ins Tageszentrum bringen. Nicht so verwahrlost. Mhm. Den Druck, den man sich selber auch macht. So, ja, ja, genau. Mhm.
Ja. Wann ist denn bei euch der Moment gekommen, wo wie klar war, jetzt geht es einfach nicht mehr zu Hause?
Als meine Kinder anschauen, sie haben gesagt, Mami, so geht das nicht mehr. Das ist nicht zum Zuschauen. Eigentlich. Dann habe ich noch die Enkel gehütet, aber ich habe mich den Mann gehütet wie die Enkel und alles. Und dann haben sie mit meiner Familie zusammen gesagt, Mami, jetzt müssen wir schauen. Und sie haben mich dann gestützt. Und dann haben wir halt den Schritt gemacht. Mhm. Und es war natürlich ein guter Schritt gewesen, aber ein schwerer Schritt. Wirklich ein schwerer Schritt.
Ja.
Muss ich sagen. Mhm. Nicht einfach.
Mhm. Gerade wenn so Eintritte sind, ich nehme an, dass es sehr oft genau das ist. Ein wahnsinnig schwerer Schritt, aber man kommt nicht mehr drum herum, um sich wirklich zu entlasten. Sowohl für die Betroffenen, also für den Patienten, jetzt muss ich so sagen, und für die Angehörigen. Was ist denn in so einem Moment, wie fangen ihr das auf? Also die Leute kommen entweder da ins Pflegeheim oder sogar direkt ins Hospiz und eigentlich ja nicht wirklich freiwillig. Und gleich ist so ein, eben so ein Bedürfnis nach Aufschnaufen, so ein bisschen ambivalent, oder? Wie fangen ihr das auf?
Ich glaube, das A und so ist einfach Gespräch.
Ja.
Gespräch auch immer wieder anbieten, aktiv nachfragen. Wir haben schon unsere Eintrittsgespräche, wo wir auch, also wo die Pflege mit dem medizinischen Dienst zusammen macht, wo man die Bewohnenden mit Angehörigen kennenlernt. Aber das ist ja so wie eine Momentaufnahme. Und das reicht wie nicht. Das braucht immer wieder Gespräche. Und da so ein bisschen die Gewissheit, bei einem schlechten Gefühl läutet an. Die dürfen euch melden. Eben der Beziehungsaufbau zwischen dem Pflegeteam und den Angehörigen, das ist enorm wichtig. Und kann nur entstehen, wenn man im Gespräch ist mit anderen.
Mhm.
Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, dass man von der Pflege her halt auch honoriert, was die Leute alles geleistet haben.
Mhm.
Und auch das Gefühl geben, dass sie nach wie vor sehr wichtig sind. Und vor allem sehr wichtig für die Bewohnenden.
Mhm. Und was ist das Ziel in diesem Moment für das System?
In erster Linie entschleunigen, würde ich sagen. Einfach auch mal so ein bisschen eine Auslegeordnung machen, was sie alles für Themen und was ist jetzt wirklich zwingend notwendig, was muss man jetzt sofort angehen, was ist im Zentrum. Aber auch mal das Gefühl geben, wir lernen uns jetzt können.
Mhm. Und wir nehmen uns die nötige Zeit.
Genau. Und dass wir eben nicht Fließbandarbeit machen und jeden Bewohnende gleich behandeln, sondern dass jedes immer noch ein Individuum ist mit den eigenen Bedürfnissen. Und wenn jemand daheim bis um 10 Uhr geschlafen hat, dann darf er bei uns auch bis um 10 Uhr schlafen. Und nicht, weil wir das jetzt bei uns anders wollen, ist es so. Wirklich auch so ein bisschen die eigenen Vorstellungen abholen. Im Hospiz ist der Wunsch genau gleich da. Oftmals ist es einfach so, dass wir dort halt deutlich wenig Zeit haben und wir dort halt noch intensiver in den Gesprächen sind, dass wir die Menschen schneller kennenlernen.
Wenn du sagst, weniger Zeit haben, heisst das, dass die Leute, die ins Hospiz eintreten, eigentlich in einen Zustand kommen, wo sie schon recht fest am Lebensende stehen?
Sicher nicht immer. Aber im Verlauf der letzten 5 Jahre hat man schon gemerkt, dass die Eintritte, die ins Hospiz kommen, deutlich komplexer sind und auch vom Allgemeinzustand her deutlich schwächer. Das hat einerseits, also ist meine These, dass das damit zu tun hat, dass man die Versorgung auch anders ausgebaut hat mit der Strategie ambulant vor stationär, wo man da vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hat, dass wir im ambulanten Bereich extrem viel mehr Versorgungsstruktur haben, Unterstützungsangebot, was schön ist, weil dann die Leute auch länger daheim bleiben
können. Mhm.
Was aber dazu führt, dass sie eben zu einem späteren Zeitpunkt dann gleich vielleicht noch in ein Hospiz müssen oder auch ins Pflegeheim und durch das halt der Zustand schon viel schlechter ist und man weniger Zeit hat, sie kennenzulernen.
Mhm. Was dann für euch wiederum eine umso grössere Herausforderung ist, wenn ihr wollt, so individuell betreuen.
Genau, genau. Und dann ist es halt oftmals nur noch möglich über die Angehörigen, was vor 5-6 Jahren intensiv mit den Bewohnerinnen und Bewohnern selber können stattfinden. Das ist sicher nicht jeder Fall so, aber man merkt wirklich zunehmend, dass die Leute in einem schlechteren Zustand kommen und weniger lang bleiben. Im Hospiz, ja.
Also, und ich nehme an, dann ist nicht nur der Beziehungsaufbau zu den Patienten und Patientinnen oder zu den Bewohnenden schwieriger, sondern auch zu den Angehörigen, oder? Das ist eigentlich dasselbe.
Ich weiß nicht, ob es schwieriger ist. Es ist einfach von der Zeit her gedrängter und durch das intensiver.
Ja. Du hast mir auch mal gesagt, dass es wichtig ist, dass dann eben einerseits entschleunigen, wie du jetzt vorher gesagt hast, aber auch so das können aufschnaufen. Ist denn das, wenn jetzt jemand in so einem eher akuteren Fall kommt und in so Hospiz eintritt und nicht ins Pflegeheim, ist denn das überhaupt noch möglich? Gibt es denn noch den Moment, wo man kann sagen, okay, jetzt ist er oder sie wie gut versorgt und jetzt kann ich auch als Angehörige mal ausschnaufen? Oder überschlägt sich dann manchmal das Ereignis auch?
Das ist ganz unterschiedlich. Also ja, so wie jeder Mensch auf die Welt kommt, so geht er auch wieder individuell und unvorhersehbar. Manchmal ist es wirklich so ein bisschen wie, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt in unserem, sag jetzt mal, geschützten Rahmen. Es ist ruhiger als zum Beispiel in einem Spitalbetrieb, was halt einfach Tatsache ist. Die haben einen anderen Auftrag als wir. Die Atmosphäre ist anders und das hilft oftmals schon zum Entschleunigen. Aber es gibt halt auch Situationen, wo die Leute mehr Mühe haben zum Loslassen, weil sie auch noch so in diesem Takt drin sind. Die haben zum Teil massive Therapien hinter sich, sind von Pontius zu Pilatus gesprungen und haben eine Therapie nach dem anderen gemacht. Und manchmal ist der Verstand und das Herz nicht am gleichen Ort. Und das klingt nicht immer, dass alle so auf die gleiche Art loslassen können. Aber wir geben uns das Beste, dass man sich runterfahren kann.
Ja. Hast du ein Beispiel von jemandem, das du erzählen darfst, der eingetreten ist und dann eigentlich gewusst hat, jetzt ja, ist es eigentlich, wie es ist, aber ich könnte ja vielleicht gleich noch Therapie Y probieren.
Ja, wir haben mal einen Herr bei uns gehabt, wo eigentlich wie alles aufgelöst war. Also es war wirklich klar, er kommt zu uns zum Sterben. Die Angehörigen waren auch involviert. Wir hatten gute Vorgespräche miteinander. Es war eine herausfordernde Situation, weil auch noch junge, also kleine Kinder in der Familie waren. Und wir hatten das Gefühl, der Weg ist wie klar. Wir haben alles geregelt, soweit man es regeln kann. Und nachher ist am Tag X von einer Krankenkasse Kostengutspruch für eine Immuntherapie. Und das hat natürlich wieder Hoffnung gegeben. Und das hat alles über Haufen gefallen. Und er hat dann das auch selber organisiert, dass er wieder die Therapie können machen konnte. Und für die Angehörigen darum war das sehr schwierig gewesen, weil sie eigentlich wie an einem anderen Ort gestanden sind. Also es ist wirklich so wie ein neuer Spieler dazu gekommen und alles, was man geplant hat, ist alles wieder drum rundherum gewesen.
Und dann ist irgendwie noch mal viel Verunsicherung.
Ja, und weil gerade in dieser unsicheren Situation sind sie wie dankbar gewesen, so wie so eine Richtung zu haben, wo gehen wir durch. Und dann ist etwas Unvorhersehbares passiert und es hat alles durcheinander gewirbelt.
Und er ist dann den Weg gegangen?
Ja.
Also wieder rausgezogen?
Ja, genau. Ist okay. Also es ist ja auch so, das darf man schon erwähnen, so ein Hospiz ist zwar für die meisten oder wirklich für die Mehrheit der letzte Aufenthaltsort, aber es gibt auch immer wieder, dass sich Leute erholen bei uns. Also nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Hospizen. Und dann nochmal nach Hause können.
Ja.
Und ich glaube, manchmal ist es wirklich die Atmosphäre und die Ruhe, die es gibt. Und dann ist es auch schön, dass, ja, wenn man die Kraft noch mal hat, dass man es probieren kann. Ja.
Mhm. Ja, und bei allem Wissen, was man heute hat, oder? Es gibt gleich immer noch, man weiß eben gleich nie genau,
ja,
wo das jetzt das Leben sich noch hinbewegt, oder?
Genau, mhm, ja.
Das ist ja eigentlich auch noch magisch, manchmal.
Ja, aber das ist natürlich die Frage, oder, wo die meisten wollen wissen, wie lange es geht. Ja, weil das macht halt etwas, wo man nicht kann fassen kann, fassbarer, aber man kann es nicht sagen. Es gibt Anzeichen, aber man kann niemals sagen, ja, wann stirbt jetzt jemand.
Was sagst du denn in dem Fall auf so eine Frage?
Eben, dass wir es nicht können sagen. Mhm. Also wir können mit offenen Karten spielen. Wenn es absehbar ist, also wenn man sieht, dass gewisse körperliche Zeichen herum sind, dann tun wir die Leute informieren, dass man das Gefühl hat, es könnte sein, dass das in den nächsten Stunden eintrifft. Aber auch immer mit dem Hinweis, dass es auch sein kann, dass man es verpassen.
Ja.
Dass man auch plötzlich ins Zimmer reinkommt und die Person ist schon gestorben. Ja, dass wir auch sagen, wir, wenn wir es gesagt haben, dann informieren wir, aber wir haben nie garantiert, ist es wirklich so oder, mhm, oder verpassen wir den Zeitpunkt.
Du hast jetzt körperliche Zeichen erwähnt, was wäre das konkret?
Das kann einerseits die Atmung sein, die sich verändert, wo mit also Atempausen vorhanden sein können. Dass man Marmorierung an den Beinen sieht, also man sieht, dass Beine blässer werden und dass die Durchblutung nicht mehr gleich gewährleistet sind. Das ist so das, was man so, mhm, am typischsten sieht. Ja.
Ja.
Aber eben das kann auch plötzlich nach einem halben Tag wieder ganz anders sein. Mhm. Ja. Mhm.
Helene, der Hans-Rudi war, wie gesagt, fast 3 Jahre da gewesen. Nicht im Hospiz, eben, sondern im Pflegeheim, in einer Wohngruppe. Mhm. Ich nehme an, auf Demenz spezialisierte, mhm, Wohngruppe. Wie ist es ihm gegangen da?
Ja, wie soll ich sagen? Ein Auf und ein Runter. Und einfach, wenn er in seinem gewohnten Zimmer. Er hatte ein kleines Zimmer. Er war im Kloster. Aber für ihn war das total gut. Sein Bett, sein Tablet-Handy anfänglich, der Fernseher. Er hat nicht mehr gebraucht. Und dann hat er, ich hatte manchmal am Heiko, sind ihm gerade noch ins Bett da. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist es gut. Jetzt ist er wie angekommen. Und anfänglich hat er jemand schon einmal gesagt, jetzt kann ich einfach nie mehr heim. Das tut jedes Mal furchtbar weh, oder? Mhm. Aber mit der Zeit, wenn ich gewusst habe, er ist dort und kennt das Pflegepersonal, das wirklich ihn wunderbar betreut hat. Und dann ist für einen schon auch ein gutes Gefühl. Wenn ich gewusst, jetzt ist er dort, er hat sein Filmchen, sein Ding, was er braucht. Und dann konnte ich gut heim.
Mhm. Mhm. Es ist eigentlich Zeit. Schön, dass er angekommen ist.
Ja, mhm. Es braucht Zeit, ja.
Mhm. Und dann irgendwann ist der Tag gekommen, wo eben der Anruf gekommen ist, mhm, wo das Pflegepersonal gemerkt hat, ich glaube, jetzt geht es wirklich ans Sterben.
Mhm.
Und sie haben dir dann angerufen und gesagt, jetzt, ja, ist es, glaube ich, so weit. Was hast du da als erstes gemacht, wo der Anruf gekommen ist?
Oh, ich habe gemeint, ja, das kann doch jetzt nicht sein. Jetzt ist ja gerade die Schwiegermutter gestorben und ich konnte dann durch da weniger zum Mann haben. Vielleicht sein Zustand schon. Ich habe ja immer angerufen, aber dann haben sie einfach von einem Tag aufeinander gemerkt, ups, jetzt ist aber etwas mehr. Ja, genau. Und ich war schon neben der Schule, gewesen, ja, gebe ich zu. Ja, das ist wirklich, mhm, man weiss ja, dass der Tag kommt, aber er ist eigentlich sehr schnell gekommen, ja.
Es ist dann gleich, mhm, ein Schock.
Ja, und dann, ja, ja, mhm, ist, ja, mal ist schon ein Schock, ja, obwohl du ja weißt, dass es so rauskommt, oder? Auf eine Art, also ich muss so sagen, man weiss immer, der Tag kommt, du weißt noch nicht, wann, wie du gesagt hast, gell? Das kann Jahre gehen. Ja, ganz ehrlich gesagt, an der Demenz stirbst du nicht. Oder? Es muss irgendein Ereignis noch passieren. Irgendetwas im Kopf oder was. was es dann auslöst. Und mir ist dann auch gesagt worden, dass eben kann so ein Ereignis von einem Sturz, obwohl er nichts gebrochen hat, nichts können festgestellt worden im Spital, kann das gleich ein Auslösen von einer Situation. Mhm. Und das war jetzt wahrscheinlich bei ihm so. Mhm.
Und dann bist du relativ schnell zu ihm? Oder hast du noch einen Zeitschnitt zum Durchschnaufen?
Ganz schnell, ja.
Ja.
Und ich konnte es fast nicht glauben. Oder? Und es ist dann, das Gefühl, wirklich ziemlich, es hätte können sein, wenn es ist, an selben Tag.
Ja, jederzeit. Mhm. Mhm.
Und dann hat ja auch, das ist ja eben so das Tolle hier im Rüsspark, wie die so geschult sind, oder? Dann ist da alles gerade in die Weg geleitet worden und man war sehr gut informiert und alles.
Wie sind dann die Tage verlaufen?
Ja, das ist speziell, ja. Eben, es hätte können, also eben am ersten Freitag sein. Letzten Moment ist er am Montag in der Woche drauf, also was sind da 10 Tage oder so, ist er am Sterben gewesen. Und das ist ganz, das ist also schon noch, weil du immer meinst, wenn du heimgehst, ist er nicht, ist es letztes Mal gewesen oder nicht, oder ja. Und das ist so ein Wellental von den Gefühlen und ja. Und ja, dann haben wir uns einfach so in unserer Familie, wir haben eine tolle Familie, da sind wir immer ein bisschen dumm gewesen. Und dann bin ich aber fast immer heim über die Nacht, weil man sagt ja auch, man sollte jemanden können lassen gehen, oder? Dass er ihm die Dinge auch gelassen hätte, aber er hat mehr gebraucht oder war einfach noch nicht Zeit gewesen, anscheinend. Und ja, wir haben zum Teil auch gelacht am Sterbebett, weil irgendwo, wir haben da eine halbe Picknick veranstaltet in diesem Zimmer. Ja, musst du irgendwie, gell?
Ja.
Und viel war man einfach so gewesen, oder auch mit den Mitbewohnern. Meine Schwester hat einmal gesagt, sie kommt ja auch alle gerne rüber, weil wir sind manchmal bis um 10 Uhr zur Nacht gewesen. Und bei den Dementen wissen wir ja, die sind dann noch aktiv dann. Und da hat man fast ein bisschen Bezug auch bekommen. Und das war einfach ein Warten gewesen auf eine Art.
Ist wie die Zeit ein bisschen still gestanden?
Ja, ganz schwierig zu sagen. Wir haben auch ganz schöne Momente erlebt. Wir waren manchmal alle um das Bett herum, haben Musik mit ihm gehört. Er hat schon nicht mehr, kein persönliches Gespräch mit gehabt, aber halt mit Körperkontakt. Und der Rüsbach arbeitet ja viel auch mit Aromatherapie. Und dort hat es ein Jungs gehabt, der das unter sich hatte. Und das war ganz toll mit diesen Düften, mit Massage, die ich machen durfte, mit Licht. Er hat gerne Wasser, mehr gar nicht. Er hat mal so einen Schildkrott wie für Kinder, weißt, wo das so eine Atmosphäre gibt und schöne Musik. Und das war manchmal ganz schön gewesen. Also weißt du, schöne Anführungsschlusszeichen. Ich bin eigentlich dankbar, dass ich die Zeit vom Abschied erleben durfte. Und dann mit dieser Schmerzpumpe, die hier dauernd eine Grunddosis da ist von Schmerzmitteln, von Beruhigungsmitteln. Und wir als Angehörige konnten genau sagen, wir finden, der braucht noch mehr. Und der ist da immer angepasst worden. Und das finde ich so toll.
Weil ihr ihn so gut kennt, dass ihr ihn lesen konntet.
Ja, haben können. Und dann halt, wie du gesagt hast, die Sterbezeichen halt auch müssen durchhalten mit ihm. Die Krämpfe, die Atem aussetzen und es ist nicht so ein gutes Gefühl, wenn du immer meinst, das war jetzt der letzte Atemzug. Und dann fängt es wieder an und wieder. Ja,
es so ist wirklich auch ein Aushalten.
Ja, eigentlich schon auch. Man wünscht sich am Schluss eigentlich fast, dass er den mal darf gehen. Aber er ist sehr gut betreut. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, er muss jetzt leiden in dem Sinn. Aber es ist schon ein bisschen Aushalten.
Ja.
Ja. Eine Nacht habe ich dort geschlafen, weil ich das Gefühl hatte, also jetzt glaube ich wirklich, wird es nicht morgen. Aber
ist es gleich geworden?
Immer wieder. Wir haben alle möglichen Sachen mit der Abteilung. Haben wir noch da, das probiert zu machen, noch geredet mit dem als Mutter gestorben ist, weil ich habe zuerst gefunden, das sagen wir nicht, ich weiß nicht, was es auslöst. Dann hat sie gesagt, komm, wir machen es doch gleich.
Ja.
Keine Reaktion davon, aber...
Also es geht dann auch um so Sachen, auch um,
ja,
so, um Themen vom sozialen Umfeld.
Kann man nicht gehen, rein so vom Zustand her, müssen wir denken.
Es klingt, wie wenn du dich sehr gut begleitet gefühlt hättest.
Sehr, sehr.
Da auch von den Fachleuten.
Oh, sehr, ja. Mhm. Das ist ganz viel wert, die Nachtwoche. Das ist eigentlich das A und O. Dass du, wir haben immer gut Kaffee rauslassen können, kommen können, von ihnen essen haben. Das macht schon sehr viel aus, ja.
Ja, wir haben jetzt auch zum Beispiel eben von der Aromatherapie gehört, die für viele Menschen kann entlastend sein, sowohl für die Bewohnenden als auch für die Angehörigen, gerade am Lebensende. Was gibt es sonst noch, wo ihr anbieten könnt, wo, wenn jetzt jemand vielleicht mit Aroma wenig kann anfangen?
Also grosse Stütze ist natürlich auch unsere Seelsorge, die für alle offen ist, auch für die Angehörigen. Und dabei betone ich auch immer gerne wieder, geht es nicht rein um einen religiösen Aspekt, sondern einfach auch zum offene Gespräche führen, mal auf so die Situation vielleicht von einer anderen Seite können anzuschauen. Denn eben Aromapflege ist so, eben entweder hat man gerne ätherische Öl oder man ist nicht so Fan davon. Das ist immer so ein bisschen, man nicht jeder gleich verleiden. Man kann aber auch mit Musik arbeiten. Wir haben hier einen Musiktherapeut und eine Therapeutin bei uns. Aber man kann auch die geliebte Musik, die jemand hatte, auch via CD-Player ablassen. Es gibt Leute, die sehr also zu ihren guten Zeiten gerne alleine waren oder haben lieber Leute gehabt. Da schauen wir auch immer wieder individuell. Und die Personen können sie so nicht mündlich sagen, aber man sieht es gleich die Reaktionen an, ist es wo oder nicht. Und bei allem, das hast du schon angedeutet, braucht es auch eine Pause. Also sei das Aromapflege, sei das Musik, sei das Besuch, weil das hat glaube ich niemand auch von uns nicht gern, wenn man 24 Stunden beobachtet wird oder 24 Stunden berieselt wird mit irgendwelcher Musik oder mit Duft.
Und man will auch mal allein sein.
Genau.
Ja.
Und wir haben auf verschiedenen Wohnbereichen haben wir auch Katzen. Das ist glaube ich auch wirklich ein grosser Pluspunkt. Die sind auch sehr sensibel unterwegs und merken, wenn es jemandem nicht gut geht und suchen dann gerne auch mal den Weg in das Zimmer. Und solange das von den Bewohnerinnen und Bewohnern toleriert wird, lassen wir das auch zu. Und dann gibt es halt wirklich Situationen, dass man die Katzen die ganze Zeit bei diesen Leuten sind und auch in dem Sinne auf eine andere Art auch eine Geborgenheit geben.
Ja. Mega schön. Wenn ihr jetzt merkt, jetzt geht es bei jemandem wirklich ans Sterben, eben nochmal den Moment, wo ihr dann die Angehörigen benachrichtigen, wie machst du das? Hast du bestenfalls dann die Angehörigen schon so gut kennengelernt, dass du weißt, du kannst jetzt eigentlich gerade sehr klar den Satz sagen, ich glaube, jetzt geht es ans Sterben, oder musst du das ein bisschen mehr säuberli angehen?
Also prinzipiell tun wir bei allen, bei Eintritt und auch immer wieder, wenn sich die Situation verändert, nachfragen, wie sie gerne informiert werden wollen. Also es gibt Leute, die wollen Tag und Nacht informiert werden über eine Verschlechterung von einem Zustand, andere nur, wenn jemand im Sterben liegt. Oder es gibt auch solche, die es nur am Tag wissen. Und auf das nimmt man natürlich auch Rücksicht. Und es ist halt so, dass das eine Ausnahmesituation ist, wenn so ein Telefon kommt und Stress ausgelöst wird. Und das hilft in der Regel nicht, wenn man durch die Blume rennt. Weil der Körper ist in einem Stressmodus, im Tunnelblick drin, und dann braucht es einfach klare Wörter.
Also die Leute merken eigentlich, auf was es rausläuft.
Genau. Weil wenn ich das verschleiere und sage, ja, es kann sein, dass es ein bisschen schlechter geht und ich weiß nicht genau, dann wissen die Leute gar nicht, was müssen wir jetzt machen. Und darum ist es von Vorteil, wenn man klare Worte nimmt, wenn man benennt, euer Mann geht schlechter, man hat das Gefühl, er könnte versterben, ihr dürft vorbeikommen. Sie dürfen ja sowieso 24 Stunden vorbeikommen, wenn irgendetwas ist. Wir sind ja kein Gefängnis. Genau. Aber es ist wirklich, es braucht klare Worte in so einer Ausnahmesituation. Es nützt nichts, wenn man nicht durch Füllwörter Sätze füllt. Und wir sind auch ein bisschen sensibilisiert darauf, wenn wir merken, wie die Person am Telefon reagiert.
Mhm.
Ich habe schon jemandem angerufen, da habe ich das Gefühl gehabt, die Dame ist jetzt gerade sehr durch den Wind und habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl gehabt und habe dann noch gefragt, ob ich im Sohn noch anrufen soll. Und sie hat dann gesagt, ja, sie wäre froh, wo irgendwie habe ich gedacht, oh, wenn die Dame jetzt allein ins Auto steigt, das kommt nicht gut. Die ist wirklich gerade gar durch den Wind gewesen. Ja, und ich glaube, meistens, nicht immer, aber es zeichnet sich wie ab, dass es jemandem schlechter geht. Da haben wir schon mal wie vorgängig informiert. Aber eben, es kann immer auch mal sein, dass plötzlich einfach aus dem Nichts das Telefon kommt.
Du sagst auch, du findest es sehr wichtig, dass man Abschied bewusst gestaltet. Und wie wir jetzt auch von der Helen gehört haben, gibt es da auch den Raum dazu. Wieso ist denn das so wichtig?
Also das ist meine persönliche Meinung, dass das so wichtig ist. Ich glaube, es ermöglicht in der Person, die im Sterben liegt, auch eher loszulassen. Es ermöglicht auch noch Sachen, die nicht ausgesprochen sind, dass man die aussprechen kann, dass man wieder Rahmen dafür bekommt. Aber es, mit dem Wissen, dass das auch nicht jeder will und nicht jeder kann.
Mhm.
Aber ich glaube, es muss wieder die Möglichkeit geben, dass man es kann.
Gibt es dann auch solche, die es gerne wollen, aber nicht können?
Ja, das gibt's.
Und wie gehst du mit dem um? Kannst du irgendwie Hilfe bieten?
Ja, auch hier wieder Gespräche. Also, ich glaube, was auch wichtig ist, zu fragen, wie es diesen Personen damit geht, mit der Situation. Weil sie oftmals gar nicht gefragt werden, wie es ihnen selber mit solchen Situationen geht. Weil sie sind am Tun, sie sind am Organisieren, sie sind am Machen. Aber das ganze Umfeld fragt eigentlich selten, wie geht es dir, sondern wie geht es dem Mann? Ja, und man fühlt so wieder Bezug, dass man selber gefragt wird. Und manchmal verschreckt man dann auch, aha, die wollen wirklich wissen, wie es mir damit geht. Ob ich jemanden habe, der darüber reden kann. Ja, und wenn man nachher fragt, dann merkt man auch, was haben sie verstanden. Wie geht es noch mit der Situation? Habt ihr noch Fragen? Gibt es Sachen, die ihr gerne noch wieder geklärt habt? Und ganz häufig muss man die gleichen Fragen x-mal beantworten. Und ich habe die Frage gestellt bekommen und gehe aus dem Zimmer. Die Kollegin geht in einer Stunde rein, die kommt die genau gleiche Frage wieder gestellt. Und da geht es ja nicht darum, zu schauen, ob alle gleich antworten. Sondern mehr so ein bisschen auch, man muss halt immer wieder fragen, dass man es verstehen kann. Weil das Hirn ist in einem Ausnahmezustand. Das darf man einfach nicht vergessen.
Einerseits, dass man wirklich versteht, jetzt ist wirklich das Leben bald vorbei. Das ist, glaube ich, etwas, was man einfach nicht mit einmal hören kann verstehen. Und andererseits aber, wenn du jetzt sagst, dass die Angehörigen manchmal wie überfordert sind oder verschreckt, wenn sie gefragt werden, wie es ihnen geht, vielleicht auch das zuerst wieder lernen, sich selber fragen, wie geht es mir eigentlich, was könnte ich eigentlich brauchen, dass man auch das nicht einfach so ganz nach einer Frage schon beantworten kann, sondern dass man auch dort wie kann dranbleiben kann.
Definitiv, und aber sie vergessen sich selber enorm schnell, also es fängt schon beim Essen und Trinken an. Darum gehen wir bewusst auch immer zu den Leuten und, also wenn wir meistens fragen, ob sie etwas essen oder trinken, sagen sie in der Regel nein. Und darum bringen wir es dann halt auch einfach, weil
ohne Fragen.
Ja, also schon, hättet ihr gerne das oder das. Und meistens sagen, nein, ich brauche nichts. Und dann, ja, wir haben es jetzt gleich gebraucht. Ich schleute es los ein. Und in 90% der Fälle wird gleich etwas gegessen. Und das ist ja wie, man hat ja auch keinen Hunger. Das ist ja, das Hungergefühl ist
wie gar so nicht unwichtig.
Ist so unwichtig. Es geht nicht um mehr jetzt in diesem Moment. Aber gleich ist es wichtig, dass man isst und vor allem, dass man trinkt. Weil man weiß nie, wie lange es geht. Oder manchmal denkt man, ja, das ist jetzt eine Ausnahmesituation, es ist Freitag, ja, Samstag, Sonntag habe ich frei. Das muss ich jetzt wie beissen, sage ich mal. Und dann ist da plötzlich Medizin, die Mittwoch, Donnerstag. Und es geht länger als 3 Tage. Und der Alltag geht wie weiter. Die eigenen Kinder müssen gleich in die Schule. Eigentlich sollte man wieder arbeiten. wie organisiere ich jetzt das? Und das ist eben das Unberechenbare.
Und dann sind die Batterien durch.
Genau.
Helen, noch eine Frage gerne an dich zum Schluss. Dass ihr können den Abschied von Hans Rudi so bewusst gestalten, die letzten Tage, wenn es am Schluss mehr gewesen sind, sogar noch, als ihr erwartet hättet. Hast du das Gefühl, das hilft dir heute in der Trauer?
Ja, sehr. Weil du weißt, das ist an und sich eine schöne, also schöne Sache gewesen. Wir haben von der Familie her, wir haben so das können erleben miteinander. Oder wir sind manchmal an dem Backspeck gestanden, haben uns selber alle Tanke Musik gelassen. Oder da kann ich nur schnell Klick machen und dann habe ich alles vor mir. Und da finde ich eigentlich, ich mag mich so gut den 1. August erinnern, da sagt er und klopft nebenzu und da stirbt fast die Mann. Das ist so Diskrepanz, aber es geht einfach alles draussen weiter, oder? Und einfach ich und auch durch uns selber mit der Natur, oder? Wir haben uns immer abgewechselt, um wieder zu laufen. Und die Momente, ja, alles in allem bin ich dankbar, dass ich ihn haben dürfen so, oder wir ihn haben dürfen so. Ich habe einfach das Gefühl, weißt, du weißt manchmal gar nicht, was kann ich noch Gutes tun. Also, wenn du ein bisschen Hilfe bekommst, das ist doch vielleicht noch, also ja, und eben wie du sagst, auch wegen dem Essen, ist wirklich noch ein grosser Punkt. Ich weiss, wenn ich dich geschlafen habe, morgen war es eigentlich gar nicht so gut gewesen nach dieser Nacht, kommt eins und sagt, tu jetzt aufstehen, ich bring dir das morgen, ich mag nichts, mach um. Und einfach, das hilft.
Also, dass
Leben,
man begleitet
ja.
ist.
Ja, ja. Auch und immer die guten Gespräche, die Worte. Das, und dort bin ich sehr viel gefragt worden, wie es mir geht. Oder
und
uns
dass
geht.
Du gut in dem Moment.
Ja, sehr, sehr. Da kann ich nur wirklich das Kränzchen winden.
Danke viel, viel mal, Helen, dass du deine Geschichte auch jetzt heute Abend da geteilt hast mit uns. Für deine Offenheit und für deine Wertschätzung. Danke auch, dass du jetzt sogar weiterhin da im Haus engagiert bist, als Freiwillige. Das finde ich total schön. Und ich glaube, dein Einsatz, dein Engagement und das Teilen von dieser Geschichte heute Abend hat einen ersten Applaus schon mal verdient. Und danke auch dir von Herzen, Karin, für den Einblick. Und für das wichtige Angebot, das du zusammen mit deinem Team da im Rüsspark leistest, für das achtsame und professionelle Arbeiten, dass ihr den Raum zur Verfügung stellt, auch, dass man Abschied nehmen kann, nebst allem anderen, was ihr auch noch macht. Gerne auch für das einen herzlichen Applaus für Karin. Und wir danken auch Ihnen, liebes Publikum, sehr herzlich fürs Zuhören, dass Sie sich eingeladen haben auf das Thema, auch auf die Geschichten, die manchmal vielleicht schwer, manchmal traurig sind. Sie machen unter anderem unser Leben aus. Wir haben es jetzt am Schluss gehört mit der Episode vom 1. August. Das Sterben findet letztlich sehr oft oder eigentlich immer zumindest im Leben statt. Parallel und das Sterben gehört letztlich zum Leben. Und ich wünsche uns allen jetzt ein volles Leben, ein gutes Leben mit hoffentlich viel Gesundheit und bei Bedarf die professionelle Unterstützung und Begleitung, wie man sie da zum Beispiel im Rüsspark überkommt. Danke auch an Rüsspark und an Palliativ Aargau fürs Veranstalten jetzt von diesem Abend und von dieser Themenreihe, die Raum auftut zum Reden über das Sterben. Etwas, was mir persönlich auch wahnsinnig wichtig ist. Und weil das ein letztes Stündchen ist, eine Aufnahme von meinem Podcast, möchte ich sehr gerne, bevor ich der Esther nochmals das Wort zurückgebe vom Rüsspark, würde ich auch gerne da mit den üblichen Worten schliessen, wo seit der Folge 1 vom letzten Stündchen vor über 5 Jahren ja, zum letzten Stündchen gehört. Das war das letzte Stündchen, aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben.
weil es zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Bello, das ist Helene Schneider, das ist Karin Rippstein. Bis bald.
Danke vielmals.
Ja, merci.
Merci vielmals.